Wir haben in den letzten Jahren diesen Brauch nicht übernommen gehabt, am Sonntag reminiscere der leidenden Gemeinde und dem leidenden Teil des Leibes Christi zu gedenken. Ich habe es dieses Jahr nun eingeplant in unserer Predigtreihe. Ich habe einen Text gewählt aus dem ersten Petrusbrief. Ich hatte Sorge, dass es ein Reden über etwas wird und nicht ein Reden, das unser Herz trifft. Und wir wollen Gott bitten, dass er auch durch dieses Wort zu uns rede. 1. Petrus 4, Vers 12 bis 19. Ihr Lieben, lasst euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, dass ihr versucht werdet. Meint nicht, es widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über dem Namen Christi, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was will's für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm als dem treuen Schöpfer ihre Seelen befehlen in guten Werken. Herr, übe uns auch in deine Passion ein. Amen. Liebe Gemeinde, an jedem Sonntagmorgen empfinde ich dieses Missverhältnis, wenn man durch die stillen Straßen unserer Stadt geht oder fährt. Einige wenige machen Gebrauch von dem großen Vorrecht eines freien Sonntags, der vom Staat geschützt ist für einen sonntäglichen Gottesdienst. Und eine Riesenzahl von Menschen muss nach der Pfeife der wenig Interessierten tanzen. Es gab ja vor ein paar Jahren erregte Diskussionen, ob das nicht doch noch Vorrechte der Christen sind, die also auf dem Rücken des Staates versuchen, ihre Macht noch in unserer Welt durchzusetzen. Es ist eigentlich merkwürdig, dass es um dieses Thema wieder still wurde. Im Jahr 380 hat der Kaiser Theodosius ja das Christentum zur alleinberechtigten Staatsreligion erhoben. Und von diesem Zeitpunkt an war das Christentum in dieser großen Machtstellung. Das Kaiserreich von damals und alle nachfolgenden Kaiserreiche, die haben längst überlebt, aber merkwürdigerweise, dieses Gesetz und dieser Beschluss, der blieb doch mehr oder weniger bis heute irgendwo gültig in unserem Abendland. Und Theodosius hat ja mit dieser Sache letztlich nur die Pläne Konstantins zur Vollendung geführt, dessen Gedanke es war, eine morsche und faule Gesellschaft, so wie damals das zerfallende Römische Reich eben war, durch die neue Kraft des christlichen Glaubens wiederzubeleben. Und da haben wir auch schon den wesentlichen Punkt. Es waren gar nicht die wirklichen Christen, die den Staat angefleht hätten und gesagt, gebt doch uns Macht. Und wir dürfen es heute offen aussprechen und wir haben den Mut, auch diesen Diskussionen außerhalb der Kirche auszusprechen. Wir bitten den Staat nicht um Machtmittel. Das braucht das Evangelium nicht. Es war der Staat, der zu allen Seiten die Kraft des Evangeliums für seine Gesellschaft nutzbar machen wollte. Aber trotzdem meine ich, wir müssen heute darüber reden und wir müssen den Mut haben, uns von diesem Bild Konstantins und Theodosius zu trennen. Ich merke, wie über unserer Christenheit diese große Aufgabe liegt, als ob wir noch einmal die ganze Welt mit Christentum durchtränken könnten. Über jedem Mitarbeiter der Gemeinde Jesu steht diese große Aufgabe und wir wollen uns davon frei machen. Das ist nicht der Weg Jesu, den er seine Leute führt. Und eine Last, die uns so schwer wird, dürfen wir auch ablegen. Mein erster Punkt, ein Leben mit Jesus bleibt befremdlich. Es ist mein ganzes Bemühen in meinem Dienst als Pfarrer, es mit allen Leuten zu können und recht zu machen. Und Sie wollen das sicher auch. Und das wollen Christen und das wollen Kirchenleitungen und dann muss man versuchen zu taktieren und diplomatisch zu handeln und vorsichtig zu sein und ja, niemand zu nahe treten und wenn man etwas sagt bei jeder Auslegung des Evangeliums, Vorsicht, dass es keiner missverstehen kann und dass nicht einer hochfährt und beleidigt ist. Aber geht das überhaupt? Sollten wir uns hier nicht mutiger zeigen und sagen, auch wenn ein paar hochfahren, es lässt sich gar nicht vermeiden. Es sollte nur am wichtigsten Punkt geschehen. Ich denke noch zurück, wie ich Vikar in einer württembergischen Kleinstadt war. Da kam eines Morgens eine Nachbarin, eine Bäuerin, aufgeregt gerannt, eine treue Besucherin des Gottesdienstes. Kommen Sie schnell herunter, kommen Sie schnell herunter und helfen Sie mir. Dachte, es ist irgendjemand vom Heuboden gefallen oder sonst was. Dann sagt sie, mein Sohn spinnt. Ach, der Otto, mit dem war ich eng befreundet aus dem Jugendkreis. Und dann frage ich, was ist denn los, was hat er denn? Ich dachte, Nervenzusammenbruch oder sonst was. Sagt sie, der ist heute Morgen eine halbe Stunde früher aufgestanden und liest in seiner Bibel. Und Sie müssen mir helfen, dass der wieder aufhört. Ist in einer Gemeinde geschehen, bei der niemand Ärgernis daran nahm, dass in der Erntezeit kein Mann mehr am Sonntag im Gottesdienst war. Weil man ja sonntags arbeiten musste. In einem Ort, in dem die letzten Reste eines christlichen Glaubenslebens in den Familien nahezu ausgestorben war. Und wenn einer mit Jesus lebt, wird das befremdlich sein für seine Umgebung. Da werden Menschen aufhorchen. Wenn wir zurückdenken an die ganzen Erweckungszeiten, dann war es immer so, dass das wiederentdeckte Leben mit Jesus für die anderen Mitchristen befremdlich war. Wenn Sie mit der Autobahn die Siegerlandlinie fahren, dann kommen Sie an Freudenberg vorbei. Und ich muss dann immer an den Tilman Ziebel denken, 1822. Das war ein Gerbermeister, der in Wuppertal das neue Glaubensleben von Krummacher damals miterlebt hat und nun in seiner Wohnung neben dem Gottesdienst her am Nachmittag zusätzliche biblische Erbauungsversammlungen hielt. Und da strömten viele Leute dazu. Und das bewog manche dann an den König damals noch in Arnsberg eine Beschwerde zu schicken. Und der König hat dann veranlasst dort oben, dass der Bürgermeister Aufsicht übt über diese Sache. Und der tut nichts anderes, als dass er seinen Schutzmann schickt. Und der muss also abends oder Sonntagmittags vor dem Haus sitzen, möglichst, dass es keiner merkt. Und im Sommer, wo es warm war, waren natürlich die Fenster offen und da mithören, was die da drin Unheimliches tun. Und wie war der Bürgermeister erst erschrocken, als plötzlich sein Schutzmann auch eines Tages anfing mitzusingen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und dann ist er selber losgezogen, um diese Versammlung zu überwachen. Lesen Sie einmal auf unserer Kirchenleitung die großen Protokollbücher, die gemacht wurden, als die Erweckung des Pietismus anfing, wo die ganze staatliche Obrigkeit bemüht wurde, um dieser ungeheuren, merkwürdigen Bewegung Herr zu werden. Und wir wollen doch heute nicht so tun, als ob Aufbrüche in der Gemeinde Jesu möglich wären ohne Widerstand. Merkwürdigerweise sogar im Namen Jesu wurden diese Widerstände geäußert, nicht unter Berufung auf biblische Dinge, so wie man falsche Lehre prüfen sollte, sondern auf Gefühle. Wir sind doch auch christlich. Ein Leben mit Jesus bleibt befremdlich. Und ich meine, da liegt doch ganz direkte Punkt, der uns jetzt heute angeht. Wenn wir meinen, wir könnten unseren Glauben mit Jesus leben und dabei unsere Mitchristen kopieren und nachmachen, dann liegen wir falsch. Es wird in unserer Stadt so sein, dass wir Fremdkörper bleiben müssen und dass uns nur wenige verstehen können. Mir fällt das schwer. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, groß geworden und liebe Stuttgart. Und ich freue mich auf die Blüte, wenn die Hänge wieder in ihren Farben leuchten und unsere geschäftige Stadt mit ihrer schwäbischen Gemütlichkeit. Und trotzdem sind wir Fremdkörper. Wir sind Fremdkörper, weil wir unter einem anderen Wort stehen, unter dem Wort Gottes, das alleinige Autorität für uns sein kann. Und weil wir allein unser Leben von diesem Wort bestimmen lassen können. Da werden andere mit dem Kopf schütteln. Die werden an vielen Einzelentscheidungen sagen, warum, wieso, ich verstehe dich nicht. Sie werden uns nicht verstehen. Petrus spricht davon, dass es eine Hitze sei. Das ist eigentlich so ein Läuterungsfeuer, wie es die Goldschmiede benutzen, um das reine Gold herauszubringen. Und sagt, all diese Schwierigkeiten, die immer wieder entstehen in der Frage um die Stellung des Christen in der Welt, die sind gut und dienen dazu, unseren Glauben zu befestigen. Wie viel Not haben Sie da im täglichen Leben, in Ihrem Beruf, im Gespräch mit anderen Menschen, die sagen, stell dich doch uns gleich. Und Sie müssen ihm sagen, ich muss dir hier ein Fremder sein. Ich kann mich dem nicht gleichstellen. Ich bin unter einer höheren Weisung, unter einem höheren Befehl. Ein Christ bleibt ein Fremdkörper. Lasst euch die Hitze nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Wir Christen, und das betont gerade der Hebräerbrief und der erste Petrusbrief so stark, wir Christen sind in dieser Welt Fremdkörper und bleiben das. Ich möchte Ihnen auch von anderen Christen in dieser Welt sagen, weil es uns hilft, das besser zu verstehen. Es wird hier beim Petrus Wert darauf gelegt, dass wir aufpassen, dass wir nicht wegen anderer Dinge belangt werden. Es wird immer so sein, dass wir in Gefahr stehen, dass wir das verwechseln. Wenn uns Menschen angreifen wegen unserer brutalen oder lieblosen Art, dass wir dann meinen, das sei Leiden um Jesu Willen, das müssen wir trennen. Petrus spricht davon, von Leiden, die wir haben und die berechtigt sind, weil wir Sünde getan haben, weil wir Unrecht getan haben. Aber es geht hier um etwas völlig anderes, um das Leiden um Jesu Willen. Aber wir wissen, dass dieses Leiden auch verfälscht wird. Und lassen Sie sich da nicht irreführen. Es ist noch nie in der Weltgeschichte geschehen, dass Christen deutlich gebrandmarkt wurden wegen ihrem Bekenntnis. Nie. Wenn Sie die Zeitschrift der russischen Botschaft in Bad Godesberg regelmäßig lesen würden, Sowjetunion heute, dann hätten Sie es lesen können, was heute im Zeichen der Entspannung über Georg Wiens verbreitet wird. Die Argumentation der Botschaft von Bad Godesberg lautet, Sie kennen ja diesen Kirchenführer, der verurteilt wurde zu 10 Jahren Freiheitsstrafe, da lautet die Begründung der russischen Botschaft, er hat Spenden der Gemeindeglieder angenommen. Ja, was soll er denn tun, wo er keinen Beruf mehr hat? Und diese Spenden hat er nicht versteuert. Ja, wie hätte er die denn versteuern sollen? Die kann er ja gar nicht versteuern, denn jede diakonische Liebestätigkeit der Gemeinde ist durch ein Staatsgesetz von 1929 verboten. Also ist er wegen einem üblen Steuerdelikt in Haft, obwohl im Prozess von dieser Sache überhaupt nicht gesprochen wurde. Im Prozess wurde nur von der Kindererziehung gesprochen, dass er ein Brautpaar bei der Trauung aufgerufen hat, ihre Kinder im Gehorsam Jesu zu erziehen. Und da gibt es seit Juni 75 ein Gesetz in der Sowjetunion, das selbst den Eltern das nicht mehr erlaubt. Verstehen Sie, das wird sogar verfälscht. Da werden alle möglichen Gründe angegeben. Ich hatte Gelegenheit, mit einem hohen Funktionär hier, der auf einer staatlichen Reise hier durch Westdeutschland war, in einem direkten Gespräch auf die Verhältnisse in jenem Ostblockland, einem anderen, ihn direkt anzusprechen. Und ich habe ihm zwei leidende Christen, einer war in Haft, ein anderer war nicht in Haft, genannt. Und dann hat er aufgebraust und hat gesagt, was interessieren Sie sich für diesen Mann, das ist ein Verbrecher. Ich habe seine Unterlagen. Er war gerade der, der sich dafür eingesetzt hat, dass Christen das marxistische Gesellschaftssystem unterstützen sollen. Aber er hat den Mut gehabt zu sagen, nur wiedergeborene Menschen können letztlich die neue Welt schaffen. Und deshalb müssen Marxisten endlich einsehen, dass sie mit Atheismus nicht mehr weiterkommen, wenn sie eine gerechte Welt wollen, sondern dass sie sich dem Anspruch Jesu öffnen müssten. Und das war der Grund, dass ein Mann dann hier plötzlich als Verbrecher beschimpft wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie hier in Zeitschriften und Blättern lesen, dass Angriffe gegen die oder jene Christen gemacht werden. Prüfen Sie es genau, ob das nicht nur Verleumdungen sind und dass es auch in unserer satten Welt das gibt, dass Menschen angegriffen werden, weil sie um Jesu willen dies oder jenes tun mussten, weil sie gebunden waren in ihrem Gewissen. Leonhard Reimer ist vor 5 Jahren im Arbeitslager in Duschanbe in Tadschikistan. Und er wurde verurteilt, weil er in einer Versammlung die Eltern aufgerufen hat, Kinder sind eine Gabe Gottes. Wenn dies doch alle Eltern erkennen möchten. Aber mit dem Geschenk ist auch eine gewisse Verantwortung verbunden, nämlich erzieht die euch von Gott anvertrauten Kinder für die Ewigkeit. Da hat einer ein Verbrechen getan. Er hat sie der marxistischen Gesellschaft entrissen und sie einem nebulosen Gott unterstellt. Und ich bin davon überzeugt, wo sie heute in einer westlichen Freiheit ihren Glauben unangefochten leben, werden sie auf einmal genauso den Anspruch ihrer Gesellschaft erleben, die sagen, das geht gar nicht, dass sich hier einer außerhalb unserer Gesellschaft stellt. Das geht gar nicht, dass einer sich anders entscheidet. Und sie werden merken, wie das sein wird, wo einer konsequente Nachfolge Jesu lebt. Wir sind Fremde in der Welt und wir müssen Mut dazu haben. Es sollte uns das umtreiben, wie wir dem Wort Gottes gehorsam sein können und nicht, wie wir möglichst unangefochten in die Welt hineinpassen. Zweitens, die Passion Jesu dauert fort. Die Passion Jesu dauert fort. Ja, jetzt, das ist merkwürdig. Die Passion Jesu dauert fort, sie ist doch eigentlich abgeschlossen. Mit der Auferweckung Jesu ist doch seine Passion zu Ende. Und seit seinem Ostersieg muss es doch möglich sein, in dieser Welt nun eine neue Welt in der Kraft Jesu aufzubauen. Ich wollte das. Und mein ganzes Bemühen und meine Kraft gilt diesem Auftrag, in dieser Welt das Reich Gottes auszubreiten. Aber da bin ich froh, dass mich die leidenden Christen immer wieder auf den Boden zurückholen und sagen, täusch dich nicht. Ich wünschte mir, wir könnten in Stuttgart eine Welt von Recht und Gerechtigkeit im Sinne Jesu aufrichten. So wie es die mittelalterlichen Kaiser sich gewünscht haben, ein christliches Abendland. Nur haben sie vergessen, dass in dieser Welt der Teufel los ist. Und dass der Teufel mit aller Macht herrscht. Und wenn er nicht von vorne kommt als Gegner, dann kommt er aus den eigenen Reihen am liebsten. Und was ist in dieser mittelalterlichen Kirche des christlichen Abendlands für teuflisches Geschehen unter dem Vorzeichen Christi? Und deshalb ist das ein Trugbild. Und ich habe Sorge, ob nicht hinter mancher politischen Aktivität der Kirche auch heute immer wieder dieses Trugbild steht. Die Kirche, die in allen Fragen mitreden kann, die für alle Fragen das lösende Rezept hat, die für alle Fragen das weisende Wort hat. Es wird so sein, dass Christen sich in der Politik betätigen und dass Christen im Gehorsam Jesu dort tätig sind. Aber das ist ein Unterschied. Und ich sagte nun, die Passion Jesu dauert fort. Hier sagt Petrus in diesem Brief, denkt daran, dass auch Jesus gelitten hat. Und er stellt dieses Leiden dieser ersten Christen, die schon gleich am Anfang nach ihrer Glaubensentscheidung ins Martyrium geführt wurden, hinein in den Zusammenhang mit der Passion Jesu. Und uns ist das gar nicht bewusst, dass mit der Auferweckung Jesu eben die Leidenszeit nicht aufgehört hat, sondern dass Jesus bis zu seiner Wiederkunft in dieser Welt weiterleidet und mit ihm sein Volk. Haben wir nicht so manches Mal in unserem Leben um des Friedens und um der Anerkennung und um des Wohllebens willen diese Passion verleugnet und sind den bequemen Weg gegangen? Und wenn wir mit Jesus gezogen wären, dann wären wir auf der Seite als die Abgedrängten gestanden, als die, die man als die ewigen Neinsager beschimpft, die nicht immer mitmachen können. Und dann denken Sie nochmal über die Passion Jesu nach, wie dieser Judas darunter litt, dass Jesus nicht die Chance ergreift und mit den Pharisäern zusammenarbeitet und die offenen Türen in der Welt benutzt. Warum geht denn der aufs Kreuz zu? Warum bringt er immer wieder die eine Sache der unerledigten Schuld und der Versöhnung? Kann man das nicht ausklammern? Und das wird für uns heute als Christenheit eine Versuchung sein, dass man sagt, kann man nicht heute unseren Auftrag als Christen doch so darstellen, dass man nicht dauernd von Kreuz und Sünde redet, das will eben heute keiner hören. Aber dann können wir doch übrigens das Positive einbringen in diese Welt und unseren Beitrag bringen. Den können wir nicht, liebe Freunde. Der Paulus hat unter Tränen davon gesprochen und da schreibt er noch nieder, ich sage das unter Tränen. Es gibt Leute in der Gemeinde, die suchen nur das Bauchchristentum. Die wollen ein Christentum, wo man Menschen die Nöte wegnimmt, wo man heilt und hilft. Aber sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Sie verschweigen, dass das zwischen Gott und der Welt eine Kluft liegt und dass nur die Versöhnung Jesu diese Kluft überwindet. Und wir können heute keinen Dienst in der Welt tun, doch wir können ihn. So wie unsere Schwester Else oder wer es sonst ist, durch die Häuser gehen kann und Kranke pflegen kann. So wie unsere Ärzte draußen in aller Welt Not lindern können. Aber letztlich wird Not erst dort gelindert sein, auch im Krankenpflegedienst, auch im Waisenhaus oder wo es ist, wo ein Mensch neu geworden ist durch die Wiedergeburt, die Jesus in ihm wirkt. Und vorher wird unser Beitrag in der Welt ein schlichter Zeichenbeitrag sein. Wir werden uns viel davon versprechen, was das ist, wenn wir in der Publizistik, wenn wir in der Öffentlichkeit unser Wort geben. Das wird es nicht sein. Und selbst die christliche Diakonie steht genauso ratlos vor einer Welt, die unter der Macht des Finsternis liegt, wie wir alle. Und erst dort wird es neu, wo Jesus diese Kluft aufhebt in seinem Kreuzessieg. Und wo er Schuld überwindet und uns in seine Nähe bringt. Deshalb dauert die Passion Jesu fort, wo das Kreuz verdrängt wird. Und es kann unsere Aufgabe nur sein, dass wir heute das benutzen, in unserer Welt mutig diesen Weg der Passion zu gehen, wo er gefordert ist. Wenn jemand leidet, so leide er zur Ehre Gottes. Leidet er als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern diene Gott mit seinem Namen. Und Jesus sagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen. Selig, glücklich, gepriesene Leute seid ihr, wenn ihr Widerspruch hört von dieser Welt. Uns liegt auch so daran, dass wir verstanden werden. Aber wenn wir im entscheidenden Punkt angelangt sind, dann kann es nur Widerspruch oder Nachfolge geben. Aber keine unverbindliche Kompromisshaltung mehr. Und auch der letzte Punkt, der mir wichtig ist, das Geschenk des Leidens. Das Geschenk des Leidens. Schleiermacher hat auf dem Höhepunkt des Kulturprotestantismus im letzten Jahrhundert gesagt, jetzt liegen die Zeiten der Verfolgung um Jesu willen endgültig hinter uns. Er war so glücklich, dass man im letzten Jahrhundert das Christentum durchdrängt hat mit Geisteswissenschaft und mit Theater und mit Welt und mit allen Dingen. Und er hat nicht erkannt, dass der Weg der Gemeinde Jesu weiterlief. Und dass die größten Verfolgungen in diesem 20. Jahrhundert noch kamen. Und das, was wir gegenwärtig erleben, ist wahrscheinlich nur ein kleiner Teil. Und wir wissen, dass auch die Leiden noch nicht zu Ende sind in diesem Jahrhundert. Aber dann wollen wir merken, die Leidenden, die wir so gern verschweigen, die sind für uns die entscheidenden Zeugen. Für uns sind eigentlich sonst immer Leute imponierend, die groß in einer öffentlichen Ausstrahlung und in einer weiten Wirksamkeit als Christen tätig sind. Die imponieren wir heute in unserer freien Welt. Und dann werden uns hier im Wort Gottes Leute vorgestellt, die abgedrängt, totgeschwiegen, unterdrückt waren, die sogar verunglimpft waren. Warum denn? In dieser menschlichen Ohnmacht, zu dem die verdammt sind, wirkt in ihnen dieses Geheimnis, dass der Geist Jesu auf ihnen ruht. Der Geist Jesu, der in den Bedrängten redet. Sorgt euch nicht, um was ihr reden sollt. Und was ihr reden sollt, wenn ihr zur Verantwortung gezogen werdet. Eures Vaters Geist ist, der in euch redet. Und dieser Geist, der ein Geist der Herrlichkeit ist, ruht auf ihnen. Und deshalb klage ich nie über die leidenden Christen. Und ich finde in ihren Berichten dieses mutmachende Zeugnis darin, dass man mit hineingenommen wird, wie sie am Rande ihrer Kraft stehen. Und doch sind sie mutiger im Glauben als wir. Sie haben keinen Einfluss mehr. Und doch öffnet ihnen Gott die Türen, dass man gegenwärtig sogar in den Gebieten der Verfolgung von einer Erweckung ohnegleichen reden kann. Sie werden beschimpft mit allen möglichen Vorwänden und die entscheidenden Sachen, deren wegen sie angeklagt sind, die werden verschwiegen. Und trotzdem wissen doch die Menschen, um was es geht. Ich darf Ihnen noch aus einem Prozess von dem Christen Jakob Pawlow in Taldykorgan in Kasachstan lesen, der in seinem Schlusswort an das Gericht jetzt in diesem Jahr sagte: Beschämend ist zu sagen, dass man Gläubige deshalb verfolgt, weil sie als Zeugen für den lebendigen Gott auftreten. So werden gegen uns solche Anklagen fabriziert, die wir nach dem Geist unserer Überzeugung gar nicht tun dürfen. Wir dürfen keine lügnerischen Erfindungen verbreiten, weil Lüge Sünde ist. Und wenn wir von irgendetwas reden, dann reden wir von Dingen, welche alle Leute sehen. Wir dürfen niemand gewaltsam zum Glauben zwingen, auch keine Kinder. Wir legen nur von Gott Zeugnis ab. Den Weg aber müssen sie, die Kinder, selbst wählen, wenn sie erwachsen sind. Ihr wisst es sehr genau, dass unsere Kinder, wenn sie den Weg des Glaubens gehen werden, nicht wegen Diebstahl verurteilt würden, nicht wegen Vergewaltigung oder Landstreicherei. Ihr wisst, dass kein praktischer Schade dadurch entsteht, dass der Mensch an Gott glaubt. Dennoch regt es euch auf, dass die heranwachsende Generation auch an Gott glauben wird. Hier ist der wahre Grund, weshalb ihr uns verurteilt. Und diesem Widerspruch weichen sie nicht aus. Wir wollen daran denken, dass über dieser schwachen und ohnmächtigen Gemeinde der Sieg Jesu liegt. Ich sorge mich um unsere Gemeinde in der Freiheit, um unsere satte, reiche Gemeinde, die im Begriff ist, den größten Schatz zu verlieren, ihr Zeugnis vom lebendigen Herrn Jesus, dem gekreuzigten und Auferstandenen. Und wenn wir mit der Gemeinde der Bedrängnis zusammenkommen, dann reden wir mit ihnen darüber. Und wir rufen sie auf und sagen: Betet ihr für uns. Wir haben eure Gebete noch nötiger als ihr unsere. Und ich weiß, dass viele für uns beten. Ich darf Sie auch jetzt nur daran erinnern, an einen Bericht, den ich eben bekommen habe, von der Christenheit in Kambodscha, die nur 6.000 Glieder umfasst, 0,01% der Bevölkerung. Und dort schreibt ein Amerikaner, Don Cormack, der dort gearbeitet hat: Ich zweifle nicht daran, dass diese Zahl in Gottes Händen eine mächtige Armee darstellt. Trotzdem ist es eine ernüchternde Tatsache. Die spärlichen Nachrichten, die wir aus dem befreiten Kambodscha jetzt vernehmen, rauben uns den Atem. Das neue Regime ist strenger und brutaler, als es die pessimistischsten und auch realistischsten Voraussagen vermuten ließen. Sogar die letzten Pläne der leitenden Brüder der Kirche, sich im Untergrund zu formieren, sind kaum verwirklicht worden. Die kambodschanischen Gläubigen sind jetzt sehr wahrscheinlich übers ganze Land zerstreut, getrennt von den Familien und Mitgläubigen, getrennt von ihren Gemeinden, abgeschnitten von Kontakten zu Christen im Ausland. Sie sind ohne Literatur und wie ihre übrigen Volksgenossen strikten Kontrollen, Entbehrungen und erbarmungsloser Propaganda unterworfen. Der christliche Glaube und die Bibel werden zusammen mit der korrupten westlichen Kultur in einen Topf geworfen, das in Anführungszeichen, und bekämpft, damit die neue revolutionäre Ordnung eingerichtet werden kann. Wie leicht können wir diese kleine Herde vergessen? Diese kleine Kirche, erwählt vor Zeiten, herausgerufen und gerecht gemacht, von Gott geliebt, gehegt und auferbaut, trotz Bedrängnis und Verfolgung, trotz Gottlosigkeit der unrechtmäßigen Machthaber, sie will Christus vollkommen herrlicher und fleckenlos darstellen, an jenem Tag, wo kein Krieg, kein Hunger, kein Schmerz und keine Trennung mehr sein wird. Brüder und Schwestern, lasst euch hineinnehmen in Gottes Absichten und Pläne für Kambodscha und lasst uns dafür beten. Ich könnte Ihnen lesen von Äthiopien, von Versammlungen, die aufgelöst werden mussten unter dem Druck junger Maoisten. Ich könnte Ihnen lesen von Schwierigkeiten in Mosambik. Ich könnte Ihnen von einem Flughafentechniker in Casablanca erzählen, der mit einem Arbeitskollegen über Jesus redete und der ihm schließlich eine Bibel schenkte und dafür ein halbes Jahr ins Gefängnis wanderte, weil das nicht möglich ist, im Islam Propaganda fürs Evangelium zu machen. Und nun fragen Sie, was sind das für arme Leute? Das sind keine armen Leute. Das ist das Glück unseres Lebens, dass unser Herr in dieser Welt uns als Fremde hineinstellt, dass wir uns abheben sollten, dass unser Leben ein Kontrast sein sollte, dass wir eine Hoffnung haben, nicht dass wir für diese vergehende Welt arbeiten, sondern dass wir Zeugen der kommenden Welt Gottes sind. Vergessen Sie diesen Auftrag nicht. Und wenn Sie ganz allein stehen, wenn Sie angefochten und leiden sind, dann wissen Sie, Jesus will Ihnen den Geist der Herrlichkeit geben. Seien Sie nur mutig und kühn und wagen Sie das Größte für seine Sache. Amen. Wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast diesen Widerspruch ausgehalten. Und dich hat der Hass getroffen. Du warst der große Fremdkörper in dieser Welt. Und darum wurdest du ausgestoßen und ans Kreuz gehängt. Herren, wir wollen oft auf Kosten deines Evangeliums Kompromisse machen mit der Welt. Wir wollen dein eindeutiges Wort umändern in ein zweideutiges. Herr, vergib das uns. Und vergib uns auch, wo wir dem Leiden um deinetwillen ausgewichen sind. Wo wir in zweideutige Dinge hineingeschlüpft sind. Nur weil wir den eindeutigen Weg von dir verlassen haben. Herr, wir danken dir für dein Wort, das Leiden Läuterung bedeutet. Und das Leiden uns zum Wesentlichen führt. Wir wollen Ja sagen zur Passionsgemeinschaft mit dir. Ja, auch die Widerstände und Schwierigkeiten mit dir zu ertragen, die du uns in den Weg legst. Und wir bitten jetzt dich auch für die Brüder und Schwestern, die im Leiden sind, für die Christen und Gemeinden, die durch dieses Feuer durchgehen müssen, die einsam und allein sind, und bei denen du doch bist mit deinem Geist der Herrlichkeit, richte du sie auf und gib ihnen dieses mutige Zeugnis. Du kannst auch durch verschlossene Türen durchbrechen. Und du kannst auch an den Verfolgern dieses Zeugnis so wirken lassen, dass sie zum lebendigen Glauben an dich kommen. Und gib den Bedrängten das Herz voll Liebe, wie du Liebe hattest. Weil Liebe und Vergeben das einzige Zeugnis sein kann, dass wir geben in der Bedrängnis. Und wir bitten dich auch für die in unserer Mitte, die besonders leiden müssen, die durch schwere Zeiten hindurchgehen müssen in deiner Nachfolge, die ganz besonders angefochten sind. Du möchtest in dieser Leidenszeit sie zum lebendigen, echten Glauben weiterführen, zu einer neuen Begegnung mit dir. Herr, lass auch unser Wort, das wir ihnen sagen, dazu dienen, dass sie im Glauben befestigt und gestärkt werden. Und Herr, so sendest du uns in die Welt. Wir danken dir, dass wir in deinem Namen und im Wissen, dass du bei uns bist, hingehen dürfen und deine starke Hand uns hält.